Zweimal um die Welt. Dein Vanlife- und Reisepodcast. Und damit ein herzliches Willkommen. Es ist wieder Zeit für Zweimal um die Welt, euer Lieblingspodcast in Sachen Reisen, vor allen Dingen Vanlife und natürlich schönen, bizarren und ja manchmal vielleicht auch nicht so schönen Geschichten aus unserem Van-Alltag. Und ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus. Es ist kalt.
Absolut. Wir sind auch noch nicht so richtig im Rhythmus. Also es fehlt noch so ein Spritzeröl, würde ich sagen.
Für heute, für den Tag.
Ja, für heute, für den Tag. Das Intro, das war das allererste Mal, dass du zwei, dreimal das Intro gesprochen
hast. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Wir sind im Übrigen Neuland-Stories. Svenny und Basti, das habe ich ja auch noch vergessen. Meine Güte, aber ihr wisst es ja. Ihr wisst ja, wo ihr hier einschaltet.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Genau, oder neu dazugekommen seid. Für die natürlich nochmal Svenny und Basti hier an den Mikrofon.
Ja, Svenny und Basti von Neuland-Stories. Wir sind nicht nur hier im Podcast zu hören, sondern wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir wöchentlich immer jeden Sonntag um 9 Uhr morgens eine neue Folge online stellen und von unseren Reisen berichten. Berichten tun wir ja eigentlich hier am Mikrofon. Auf YouTube nehmen wir euch eher mit auf unsere Reise.
Ja, wir haben uns irgendwann mal dazu entschlossen, dass, so eine halbe Stunde Filmmaterial ist natürlich richtig schön, aber dazwischen passiert halt auch immer so viel, was natürlich nicht alles gefilmt wurde, was nicht alles mit reinkommt in diese Videos. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen Abstriche machen.
Ja.
Und ja, klar, die Kamera läuft nicht 24/7, genau. 24/7, ist auch nicht schlecht.
Ja, ich habe irgendwie, weil du Deutsch angefangen hast.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Genau, und dann haben wir uns entschieden, dass wir im Podcast noch ein bisschen eben erzählen, wie es zu den ganzen Szenen, die ihr auf YouTube seht, wie es dazu gekommen ist, was es dazwischen gab, was wir noch erleben, was da einfach nicht stattgefunden hat.
Und vielleicht alles nochmal ein bisschen tagesaktueller.
Ja, das
also
unbedingt.
Also unsere YouTube-Videos sind ja so ein bisschen 2-3 Wochen hinterher, weil wir tatsächlich auch sehr viel aufnehmen.
Ja.
Und hier im Podcast hört man eigentlich immer alle Stories und Geschichten.
Wir werden wahrscheinlich auch wieder dazu kommen, dass es wieder ein bisschen
versetzter wird.
Nee, eben nicht.
Nicht?
Ja, so dass es wieder aktueller wird, dass das Video eigentlich mit dem Podcast fast übereinander liegt, dass wir wieder in der Woche, in der wir aufnehmen, dann auch die Videos live stellen. Das hat sich jetzt einfach so aus verschiedenen Gründen ergeben, dass wir so viel Material hatten, was wir euch eigentlich nicht vorenthalten wollten.
Ja.
Und gesagt haben, gut, dann sind wir jetzt ein bisschen zurück mit den Videos. Wir haben aber auch eine kleine Pause eingelegt, die wird jetzt quasi bald kommen. Zumindest auf YouTube und dann sind wir ein bisschen aktueller. Wir
werden also nicht Pause, was YouTube-Video-Veröffentlichung angeht, sondern was Film angeht.
Genau, das heißt, wir rutschen wieder ein bisschen ran. Dazu erzählen wir aber nochmal genauer im Podcast und auch auf YouTube, wie es dazu gekommen ist.
Was genau der Grund ist.
Genau.
Und an dieser Stelle entschuldige ich mich schon mal, wenn ihr mich ab und zu schlürfen hört, weil ich hier einen warmen Tee in meiner Hand halten muss. Weil es doch, was jetzt ja schon angekündigt ist, sehr kalt ist und ich jetzt einfach zwischendurch mal am Tee sippen muss.
Das stimmt, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das können alle verzeihen. Ich auch.
Basti nervt wahrscheinlich am meisten.
Ja, ich habe es hier so laut auf dem Ohr, wenn da geschlürft wird. Wir haben gesagt, es ist kalt. Wir haben in der Nacht -7 Grad und das Schlimmste ist, wir können unsere Standheizung nicht benutzen. Ich glaube, wir haben das hier und da schon mal erwähnt. Wir sind auf über 3.500 Meter eigentlich die ganze Zeit und da funktioniert unsere Standheizung nicht. Wir haben nämlich kein Höhenkit. Als wir damals alles verbaut haben, da stand nie zur Debatte, dass wir irgendwann mal auf solchen Höhen unterwegs sind.
Ja.
Jetzt haben wir den Salat.
Jetzt haben wir den Salat. Damals haben wir uns die 300 Euro gespart oder so.
Ja.
300-400 Euro. Und jetzt frieren wir hier.
Naja, müssen wir durch.
Müssen wir durch. Es geht auch. Naja, also über den Tag wärmt die Sonne schön auf.
Ja.
Gott sei Dank. Also es ist jetzt nicht so, dass es auch noch so richtig miserables Wetter über den Tag ist, dass man auch über den Tag friert und sich dann so gar nicht aufwärmt. Deswegen geht es einigermaßen noch, aber die Nächte sind schon wirklich echt hart.
Ja, wie gesagt, -7 Grad, Wärmflasche, 3 Decken.
Ja.
Und eine
Sitzheizung umfunktioniert.
Genau, die jetzt immer im Bett liegt, so eine kleine, leider viel zu kleine Wärmematte, weil die ist immer nur so breit wie so ein Beifahrersitz halt.
Ja.
Reicht nicht ganz für uns. Versuchen wir uns beide mal so auf 50 Zentimeter drauf zu quetschen, damit jeder ein bisschen was von der Wärmedecke bekommt.
Ja, -3 Grad heute Morgen, als ich aufgestanden bin. Das war Rekord. So kalt war es noch nie.
Und eingefrorene Wasserleitung. Und das ist natürlich der Worst Case.
Ja, naja, mal gucken. Die nächsten Tage werden wir uns wahrscheinlich eher aus
Wasserkanistern
versorgen mit Wasser, um unsere Wasserpumpe zu schonen und da alles heil bleibt, hoffentlich.
Genau, das ist der wichtigste Punkt, dass wir müssen hoffen, dass unsere Wasserpumpe heil bleibt, denn eine Woche werden wir noch in diesen kalten Gefilden uns bewegen.
Ja.
Apropos, wo sind wir denn und wie geht's uns eigentlich?
Wir sind mittlerweile in Uyuni. Das ist die kleine Stadt in der Nähe der Salar der Uyuni, der größten oder höchsten Salzwüste der Welt. Und
5 Fun Facts zur Salar de Uyuni, da hätte ich jetzt Lust drauf.
Ja, ich habe tatsächlich mir welche angeguckt, aber sie sind alle nicht so
spektakulär,
wie man vielleicht vermutet. ja, deswegen habe ich von den 5 Fun Facts zur Uyuni abgesehen. Falls da doch Bedarf besteht,
so.
Schreibt uns das doch gerne, dann bereite ich die für nächste Woche vor. Mit Basti habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Stimme, wer auch daran interessiert ist.
Ja.
Lasst es uns wissen, das holen wir gerne nach.
Und Salar de Uyuni, man kann es ja so mal sagen, das ist eine unserer absoluten Top-Highlights, die wir uns vor dieser Reise markiert haben. Das war so ein, da wollen wir unbedingt hin, da freuen wir uns riesig drauf, einmal in dieser Salzwüste mit dem eigenen Fahrzeug zu fahren, die berühmten Fotos zu machen. Und ja, da sind wir jetzt. Und das ist
unglaublich.
Ja.
Ein unbeschreibliches Gefühl. Wir waren schon da und sind einmal über diese weiße Fläche an Unendlichkeit gefahren. Und das ist schon echt ein abgefahrenes Gefühl. Es fährt sich 1000-mal besser als jede südamerikanische Straße.
Ja, das stimmt.
Das kann man schon mal, glaube ich, positiv erwähnen, zudem, dass es einfach nur ein unbeschreibliches Gefühl ist, dass wir es hierher geschafft haben.
Es ist einfach anders als alles andere, was wir gesehen haben. Es gibt ja also, wenn man durch Landschaften fährt, ja immer so, keine Ahnung, dann sind die Berge schöner als die Landschaft ist weiter als die, aber durch eine solche Salzwüste zu fahren, also weder zu Fuß noch mit Rucksack noch in irgendeiner Form war ich mal in so einer Natur und da jetzt rüber zu fetzen mit Groot, das war echt krass.
Ja.
Also, und was ich super, vielleicht ist das einer der Fun Facts, uns haben Leute erzählt, dass es da echt einige Autounfälle gibt und das ist echt faszinierend, weil wir innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, 2 Autos gesehen haben auf einer Fläche von, keine Ahnung, und man sieht ja auch einfach kilometerweit. Also wenn es ein Auto gibt, dann siehst du es ja schon, weiß ich nicht.
Ja, aber man verliert ja tatsächlich auch so ein bisschen an Dimensionsgefühl.
Ja.
Also gefühlt auch, also wir hatten dann geparkt und in dieser Salar de Uyuni gibt es ein paar Inseln, die man anfahren kann. Und also wir hatten unseren Van auf der Salzwüste geparkt und ich war dann so, ja, lass doch zu der Insel rüberlaufen.
Ja.
Das ist so wie auch wenn man auf dem Meer ist und man denkt, man fährt entlang der Küste, man kann rüberschwimmen.
Ja.
So gefühlt war das, dass es dann doch, keine Ahnung, 5-mal so lange gedauert hat, als man es sich im Kopf vorgestellt hat. Und deswegen kann ich, und ich meine, wir sind ja auch da gefahren, wo jetzt vielleicht nicht so viele Touristen-Vans hinfahren. Die orientieren sich ja eher an der anderen Ecke.
Ja.
Und vielleicht, wenn da ein paar mehr Autos mal unterwegs sind, kann ich mir schon vorstellen, dass manche das unterschätzen.
Also ich kann es mir nur vorstellen, weil die Leute da fahren wie die Irren. Und so haben das ja auch die Locals da vor Ort uns erzählt, dass es deswegen zustande kommt, weil, naja, es gibt da wirklich keine wirklichen Regeln, es gibt keine Straßen. Du kannst überall fahren. Du kannst es bis nach Kilometer weit einsehen.
Mhm.
Und dann vielleicht, ja, dass man nicht mehr aufpasst, einfach nur geradeaus fährt. Und von links kommt einer, der auch nur geradeaus fährt und du guckst vielleicht ein bisschen rum.
Ja.
Aber dann,
und dazu kam, also wir sind ja, glaube ich, 110 km/h gefahren.
Naja, eigentlich immer 80.
Ja, aber kurz mal zwischendurch sind wir auch ein bisschen schneller gefahren. Und da muss ich schon sagen, dass man auch kein Gefühl hat für die Geschwindigkeit, weil da alles gleich aussieht. Also da kam mir die 110 km/h, kam mir vor wie 60 km/h.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz kannst du ein anderes Auto 25 Minuten vorher sehen.
Ja, absolut.
Also wer schafft da einen Unfall zu bauen? Sorry, absolut, da habe ich keine. Das geht einfach nicht.
Naja, ich kann mir es schon vorstellen, dass manchmal mit dem Rumträumen und dann fährt man doch schneller, als man vielleicht denkt und unterschätzt das Ganze. Und
na gut, gut, dass ich gefahren bin.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, es war spektakulär. Wir werden tatsächlich nochmal hinfahren, weil wir noch ein paar Aufnahmen machen wollten. Irgendwie haben wir das bisher noch gar nicht wirklich gemacht, haben einfach nur ein bisschen geguckt und geträumt. Haben schon ein Lagerfeuer gemacht, was auch richtig, richtig Spaß gemacht hat. Also ich glaube, so hat man auch noch nie geparkt. Man parkt einfach und um einen herum ist nichts, außer diese Salzwüste. Man hat halt keinen Schutz zu keiner Seite. Das finde ich immer so ein bisschen komisch. Aber faszinierend. Und wir haben es geschafft, wie du schon gesagt hast. Das ist natürlich auch ein komisches Gefühl. Ein schönes Gefühl. Ein
komisches Gefühl.
Naja, ein komisches Gefühl, weil irgendwie fühlt es sich an, dass es jetzt Richtung Ende geht. Ich weiß auch nicht, das war so ein, ich will jetzt nicht sagen so ein Endpunkt, weil wir haben noch ein paar Kilometer vor uns, aber es war schon so ein auf dem letzten Drittel, sage ich mal, irgendwie.
Ja.
Wir wussten, wenn wir an der Uyuni ankommen, dann müssen wir noch überwintern und dann geht's Richtung Ushuaia, Richtung Süden, Richtung Ende der Welt.
Ja, ja, und also ja, apropos überwintern, wir haben jetzt hier quasi Winter, deswegen ist es hier auch so übel kalt. Also hier ist es generell das ganze Jahr eher kalt, aber jetzt aktuell, vor ein paar Tagen war auch die Feier des kürzesten Tages, also am wenigsten Tageszeit. Und hier ist es wirklich richtig frostig, eisig, kalt. Und es macht das Ganze irgendwie, es ist deshalb auch Nebensaison und vielleicht ist deshalb auch nicht so viel los. Also vielleicht ist auch tendenziell einfach nochmal zur Hauptsaison viel, viel mehr los.
Naja, wer will schon in dieser kalten Zeit hier langfahren?
Ja, absolut. Und ja, aber also es ist ein magischer Ort. Abends auch die Milchstraße ist traumhaft.
Der Sternenhimmel, unglaublich.
Ja, und ja, das war einfach echt war ein richtig, richtig schönes Erlebnis. Ich freue mich auch, dass wir nochmal drauf fahren. Was ich nicht so cool finde, ist, dass wir nochmal drauf fahren wegen dem Salz. Aber ja, beim ersten Mal hatten wir einfach keine Zeit dazu und deswegen nehmen wir uns jetzt einfach nochmal einen Tag und waschen ihn danach nochmal gründlich. Es gibt hier auch, also in diesem Ort Uyuni gibt es auch gefühlt, keine Ahnung, 50 Autowaschanlagen, auch mit Hochdruck und allem. Und man kann das Auto davor auch mit so einem Öl einsprühen, damit das Salz nicht so fest trocknet.
Was wir auch gemacht haben, genau.
Was wir auch gemacht hatten, genau. Dass es sich danach einfach wieder einfacher abspülen lässt.
Ja.
Ja.
Aber die Jungs haben das richtig gut gemacht. Also ich habe kein Salz mehr gesehen. Ich hoffe, auch in den kleinsten Stellen ist es jetzt weg. Das machen wir dann das Ganze nochmal und dann hoffe ich, dass wir da keine Probleme kriegen. Aber gelohnt hat sich's allemal.
Ja, schon, doch. Das war ein richtig, richtig schöner Ort. Wir hatten für Peppi auch so Schuhe eingekauft, weil der Salzsee, festgetrocknete Salz, ist halt auch echt irgendwie so ein richtig scharfer Untergrund. Mhm. Also für ihre Pfoten wäre das halt nicht so geil, schon allein wegen des Salzes, aber weil das halt auch so richtig scharf sein kann. Und deswegen haben wir ihr so kleine Schüchen gekauft. Das sah auch richtig niedlich.
Die mochte sie auch richtig gerne.
Ja, die. Aber es sah richtig süß und niedlich aus, wie sie damit rumgetapst ist. Und das hat sie auch echt gut mitgemacht.
Ja.
Beim nächsten Mal, wenn wir jetzt nochmal drauf fahren, vielleicht übernachten wir ja auf so einer Insel.
Ja.
Mal gucken. Dann stehen wir auch nicht die ganze Nacht auf dem Salz. Und wir können mit Peppi einfacher rausgehen auch. Weil auf den Inseln ist natürlich kein Salz. Und da kann dann Peppi ohne diese Schuhe rumlaufen. Und ja.
Na, für die Bilder müsst ihr leider noch ein bisschen warten, bis wir die auf YouTube zeigen. Wie wir ja schon am Anfang erzählt haben, sind wir ein bisschen zurück. Aber ja, wir werden hier nochmal berichten, wenn es dann auch online zu sehen ist, weil das sind spektakuläre Bilder. Das sieht wirklich, wirklich richtig fantastisch aus, wie der Van da so alleine im Weißen steht.
Ja.
Und genau, und was wir noch nicht gemacht haben, jetzt letztes Mal, wir sind noch nicht ans Wasser gefahren. Es gibt noch eine kleine Stelle, es ist zwar jetzt Trockenzeit, aber eine kleine Stelle mit Wasser gibt es noch. Und das wollen wir uns natürlich auch mal angucken, wie sich denn, ja, der Van da schon spiegelt. Und aber ein bisschen Angst haben wir trotzdem, dass wir da uns irgendwo festfahren könnten.
Ja, also genau da, wo in der Regenzeit ist quasi fast die komplette Salade Uyuni mit so einer kleinen Schicht Wasser bedeckt. Und dann ist das so gefühlt der größte Spiegel der Welt, weil sich einfach der Himmel da komplett 1A drin spiegelt in diesem weißen Feld. Und ja, da gibt es einfach noch diesen kleinen Überrest im Süden der Sala de Uyuni und mal gucken, ob wir, keine Ahnung, ich will da überhaupt nicht stecken bleiben. Das sind wahnsinnige Kosten, um da wieder rausgezogen zu werden. Es kostet zwischen 1.000 und 2.000 Dollar, je nachdem, wie lange die Menschen da arbeiten müssen. Und irgendwie ist mir das Risiko zu groß, um...
Ja, wir werden mit genügend Abstand dahin fahren.
Ja.
Den Rest laufen wir dann.
Ja.
Dann haben wir halt nicht das Foto mit Groot im Wasser in der Sala, aber das ist auch okay.
Ja, mir ist das Risiko einfach zu groß. Ja. Aber vielleicht überredest du mich ja auf dem Weg dahin noch.
Dann bin ich nachher schuld, wenn wir da wirklich stecken bleiben.
Ja, genau. Da müssen wir einen Spendenaufruf machen, weil die 1.000 Euro...
Also Leute, legt schon mal einen Heiermann zur Seite.
Ja.
Ja, da sind wir aktuell. Was wir in der Woche noch gemacht haben und die Frage, ob sich's gelohnt hat, ist Potosí. Als wir damals den Podcast letzte Woche beendet haben, da waren wir kurz vor Potosí, meine ich.
Das kann sein.
Wahrscheinlich schon.
Überleg gerade.
Ja. Und wir sind nach Potosí gefahren. Potosí sind die bekannten Silberminen von Bolivien. Der Berg heißt, du weißt es?
Cerro Rico.
So. Und wird Jahr für Jahr immer mehr von innen aus gehöhlt und hat schon, ich glaube, ein Drittel seiner Höhe verloren.
Mhm.
Also jedenfalls extrem viel.
Er sinkt täglich, täglich bekommt man es natürlich nicht mit, aber jährlich sinkt er einfach um ein paar Meter.
Und dort, das haben wir uns auch angeguckt und haben eine Führung bekommen. Und sind auch einmal in diesen Stollen mit reingegangen und haben uns das einmal angeguckt. Wir wurden von Julio,
das war unser Guide.
Das war unser Guide, der lange da selber gearbeitet hat und konnte uns deswegen da sehr gut durchguiden, konnte uns eben sagen, wann wir zur Seite zu gehen haben, es war halt im Betrieb. Dazu muss man sagen, der Silberpreis ist gerade extrem gut. Das heißt, der Betrieb war, also es war auf Hochtouren. Es waren, glaube ich, zu 12.000 Leute gleichzeitig, die dort drin gearbeitet haben oder drumherum. Dementsprechend, ja, wer da reingeht, muss die Regeln kennen. Der muss wissen...
Quechua sprechen.
Ja, am besten Quechua sprechen, was wir nicht getan haben. Aber zum Glück Julio. Und der auch Englisch konnte.
Mhm.
Und naja, wenn dann zum Beispiel ein zitterndes Licht dir entgegenkommt, was bedeutet, dass da gleich ein Wagen durchrollt und wenn du nicht aufpasst und der rollt bergab, kann nicht gestoppt werden, dann ja. Die sind nicht leicht.
Leer wiegen sie, glaube ich, 500
Kilo.
Kilogramm und voll bestimmt über eine Tonne.
Also es ist Wahnsinn, was unter was für Bedingungen, ich merke gerade, ich springe hier hin und her, weil das im Kopf...
Alles, was gerade so in den Kopf springt.
Ja, genau, das ist...
Aber ja, also man muss ja, also vielleicht wären 5 Fun Facts zu Potosí was für nächste Folge.
Das stimmt.
Ich
habe das Gefühl, die haben wir vielleicht sogar so parat.
Die Stadt ist einfach super, super historisch. Also das beginnt ja in der Kolonialzeit schon, der Silberabbau. Also um 1500, als die ersten Spanier da ankamen. Und zwischenzeitlich...
Fun Fact Nummer 1.
War Potosí eines der reichsten Städte der Welt. Also
reicher als Paris.
Paris als je, also oder Madrid, als jede große Stadt in Europa. Aus Potosí kam auch quasi das gedruckte Geld für Spanien. Es gab eine Banknotendruckerei hier. Also das gibt's auch,
Nummer 2.
Gibt es auch noch als Museum in der kleinen Stadt. Und es ist einfach krass, diese Geschichte so hautnah zu erleben oder was, dass da einfach immer noch unter den schlimmsten Bedingungen Silber abgebaut wird. Also nicht nur Silber, sondern auch Zink und andere Mineralien. Aber hauptsächlich halt Silber, weil das am meisten Geld
bringt. Fun Fact Nummer 3, Bolivien ist damit der 10. größte
Silber-Exporteur
der Welt.
Ja, genau. Und wie du gerade schon gesagt hast, war an dem Tag, als wir da waren, also wir haben auch eine Mine besichtigt, also es gibt hunderte Mineneingänge, das ist auch alles, also ich glaube für die Leute, die da arbeiten, ist das schon irgendwie teilweise organisiert, aber es wirkt auch alles super unübersichtlich. Also als wir da ankamen, kamen tausende Autos angefahren, super viele Arbeiter und also es war also für uns völlig chaotisch. Jeder hatte da einfach Zutritt. Es gab, glaube ich, nichts zum Stempeln. Also
keine Kontrollen wirklich, ne, ja. wer da jetzt arbeitet. Aber die kennen sich gefühlt auch alle bei jedem Eingang.
Ja.
Es sind zwar 12.000 Arbeiter, aber es gibt ja, wie du sagst, so viele Eingänge und jeder hat so seinen Bereich, in dem er für eine Firma arbeitet oder für einen...
Nein, die arbeiten ja nicht für Firmen, sondern für Kollektive oder so irgendwas, die quasi die Plätze vermieten.
Genau.
Und dann mieten Gruppen sich einen Platz im Berg an, wo sie abbauen können und hoffen, dass sie dann da auf eine Silberader stoßen, quasi.
Genau. Ja.
Ja, und dann wird da halt mit Dynamit und Presslufthammern und allem gearbeitet. Also ja, das Erste, was man sieht, sind, dass große Rohre reingehen. Aber nicht für Sauerstoff für die Arbeiter da drin, sondern für
Maschinen,
also für den Hochdruck, für diese Hochdruck-Presslufthammer-Teile, die es da gibt.
Aber ich merke schon, du springst auch. Wir springen bei diesem Thema.
Ja, eigentlich wollte ich jetzt so chronologisch ein bisschen, dass wir da angekommen sind, ein bisschen alles unübersichtlich war.
Ja.
Und dass wir halt, also es gibt auch Mineneingänge, die eben nicht so, also die eher für den Tourismus geeignet sind, weil da halt nicht so viel gearbeitet wird. Aber wir haben auf jeden Fall einen Mineneingang besucht, wo richtig viel gearbeitet wird. Also eine andere Touristengruppe haben wir, glaube ich, noch gesehen. Und Julio, unser Guide, fand das halt super interessant, einfach weil er da auch Leute drin kannte. Und das natürlich spannend für uns ist, weil wir dann auch den Minenarbeiter Fragen stellen können und die sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Was jeder Tourguide macht, ist, man bringt den Minenarbeitern Limonade mit, Dynamit mit. Ja, ihr habt richtig gehört, Dynamit. Man kann einfach in Potosí, jede Privatperson, jeder kann einfach in den Laden spazieren und Dynamit kaufen. Genau, Dynamit, Zigaretten oder Coca-Blätter. Das sind so die Produkte, die jeder Guide quasi mit seiner Touristengruppe den Minenarbeitern mitbringt. Die freuen sich, also die fragen da auch schon danach,
ja.
Also die sind das auch schon irgendwie gewohnt und wir haben dann auch quasi von zwei Minenarbeitern haben wir auch zwei kleine Steine bekommen, wo so eine kleine Silberader drin zu sehen ist und der Tourguide meinte, ja, jetzt könnt ihr quasi
tauschen
mit Dynamit oder mit Limo oder so, das könnt ihr tauschen und bekommt den kleinen Stein. Also sie hätten es uns, glaube ich, auch so geschenkt, hatte ich das Gefühl, die waren richtig nett. Die haben das uns auch so ein bisschen gezeigt. Also wir mussten an einer Stelle warten, weil quasi ein Wagen entgegenkam. Und deswegen sind wir so ein bisschen in Austausch mit den Minenarbeitern gekommen. Und es ist...
Ich finde es sowieso extrem faszinierend, wie viele Rituale es dort gibt zwischen den Minenarbeitern. Und also es gibt ganz viele ungeschriebene Gesetze, Rituale. Manche sind interessant, manche sind für uns unverständlich.
Ja.
Beispielsweise wird natürlich auch hier wieder ein Lama geopfert und nicht nur eins, sondern an allen Gebäuden, die vor dem Eingang sind, wird das Lama-Blut an die Wände gemacht, an den Eingang von der Mine wird der ganze Eingang, alle Steine werden mit Lama-Blut versehen.
Ja.
Diese Opfergabe ist natürlich irgendwie, das kommt ja uns hier immer wieder unter, dass Lamas geopfert werden.
Ja, also Lamas gelten halt in den Anden als heilige Tiere. Leider zu ihrem Nachteil, weil sie deshalb eben als besonders hoch angesehen werden und ein besonders hohes Opfer darstellen für die Pachamama. Ja. Und ja.
Naja, und des Weiteren dann eben die Rituale, die du eben gesagt hast, dass man, wenn man reingeht in die Mine, dass man den Arbeitern, die schon stundenlang da drin arbeiten, eben irgendwie eine Limo mitbringt.
Ja.
Oder Coca-Blätter. Es werden so viele Coca-Blätter gekaut, das ist unglaublich, das haben wir so noch nicht gesehen.
Das war der allererste Ort, wo wirklich jeder Mitarbeiter einen großen Sack Coca-Blätter dabei hatte und wirklich auch jeder so eine richtige Beule, also so an der Wange hatte, so eine richtig harte, sah aus wie ein Geschwür bei jedem fast. Und die auch nonstop diese Blätter mampfen, wenn sie nur Zeit haben. Und einerseits halt eben wegen der Höhe.
Ja, und das wollte ich gerade sagen, das war uns gar nicht bewusst, dass es nicht, ich dachte, das wäre nur gegen die Höhe eben hilfreich, aber es hilft eben auch gegen, also dass der Staub nicht in die Lunge gelangt und natürlich haben sie auch Masken auf, aber
Aber auch nicht alle.
Nein, nicht alle, das stimmt.
Und ja, aber es soll halt irgendwie helfen, den Staub im Mund zu, wie nennt man das? Zusammen, also nicht
zu absorbieren.
Zu absorbieren und dann halt in diesem Ball von Blättern festzuhalten und dass man das halt nicht schluckt.
Man muss aber auch sagen, selbst die Masken, die wir bekommen haben, also dieses hat jetzt auch das war so eine kleine gebracht. Weiße, das hat jetzt auch nicht so viel gebracht.
Ja, als wir danach die Nase geputzt haben, war eher so schwarz angesagt.
Das ist mir eben auch noch eingefallen, bevor wir zu den weiteren Ritualen kommen, dass du ja gesagt hast, das ist ein ganz guter Eingang oder ein ganz guter Stollen für Touristen oder für Tourguides. Es klingt so, als wenn dann dauernd da Touristen rein und rauslaufen, aber ein weiterer Punkt, warum wir die oder warum Julio diese auch gewählt hat, ist, es gab immer mal wieder Stellen, wo man aufrecht stehen konnte und wo man ein paar Meter aufrecht gehen konnte. Für uns war das, naja, wir sind eigentlich trotzdem die ganze Zeit gebückt gelaufen, auch wirklich niedrig. Also das, es gab so manchmal auch Stellen, die 100, 150 Meter lang mit Staub und gebückt waren. Das war schon sehr beklemmt. Also das war, hat man sich also irgendwann gefragt, wann kann ich endlich wieder aufrecht stehen? Also es war schon echt anstrengend, zumal hatte man noch einen Helm mit einer Lampe auf und der immer so runtergerutscht ist und man hat eigentlich nichts gesehen.
Ja.
Sehr, sehr.
Also gerade so hoch, dass diese Wagen halt eben durchpassen und die sind so hüfthoch, würde ich sagen. Für
Tick,
uns.
Tick höher vielleicht, so, ja.
Ja, und ja, also manche Stellen waren echt beklemmend, wo dann auch über dir so Holzstämme, Geröll quasi fixieren, damit das nicht runterkommt. Und das, also es war schon, obwohl ich glaube ich der Eingang noch ziemlich offen war, trotzdem ein so beklemmendes Gefühl und wir sind so insgesamt eine halbe Stunde, glaube ich, reingelaufen. Vielleicht ein bisschen länger sogar.
Ein bisschen länger, würde ich sagen. Ja. Wir waren insgesamt, glaube ich, 3,5 Stunden ungefähr. Nee,
naja, 2,5, 3 Stunden.
Na, 3 Stunden auf jeden Fall.
Ja, ja. Waren wir da drin und also so nach einer Stunde hat sich bei mir schon das Gefühl breit gemacht, okay, ich könnte jetzt auch langsam rausgehen wieder, weil irgendwie der Staub und diese Dunkelheit, also man hat, also es ist ja da drin stockdunkel, da gibt es kein Licht, du hast nur diese kleine Lampe, die du auf deinem Helm oben hast. Also bevor es in den Stollen ging, haben wir tatsächlich noch so Schutzbekleidung bekommen gegen den Staub und Gummistiefel, weil manchmal auch der Untergrund einfach richtig matschig und nass ist. Und eben ein Helm mit einer kleinen Taschenlampe vorne dran. Und das war eigentlich die einzige Lichtressource da drin.
Aber noch nirgendwo war ein Helm so sinnvoll wie da. Ich weiß nicht, wie oft wir uns den Kopf gestoßen haben. Das ist unglaublich.
Ja, aber einfach, weil der Kopf, der Helm immer so ins Gesicht gerutscht ist und man dann nicht gesehen hat.
Wenn man so gebückt gelaufen ist. Ja.
Ja.
Oder wenn man mal länger hockte und sich irgendwie unterhalten hat.
Und dann irgendwann hat,
das ist, dass man irgendwie nur 1,5 Meter Höhe hat.
Ja, das stimmt. Also, ja, also es war eine sehr interessante und Erfahrung, aber auch, also größten Respekt an die Arbeiter, die da jeden Tag reingehen. Der Jüngste, den wir getroffen haben, war 15.
Würde ich sagen, Fun Fact Nummer 4, der Jüngste war 15.
Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Fun Fact ist, aber ja.
Ja, natürlich ist kein Fun Fact, aber der Älteste also, 73, das wollte ich noch sagen.
Der Jüngste, also den Jüngste, den wir getroffen haben, der war 15 Jahre alt und der Älteste war 72, ne? 73 Jahre alt. Und absolut unvorstellbar, wie da drin gearbeitet wird.
8 Stunden am Stück im Stollen ohne Tageslicht.
Ja.
Und selbst da, wo sie dann Pause machen, haben sie dann auch nicht mal eine größere Lampe oder so hingehangen, was ich dann auch, obwohl es auch Plätze sind, wo sie dann immer mal wieder sind, weil ich weiß nicht, weil man da Pause macht und trotzdem haben sie immer nur ihre kleine Lampe auf dem Kopf.
Ja.
Das fand ich irgendwie interessant, weil man sollte ja meinen, irgendwie, wenn man da jeden Tag ist, dann kann man sich da ja eine größere Lampe irgendwie mal hinhängen, aber.
Ja, keine Ahnung. Ist halt alles, was du halt reintragen musst und dir raustragen musst.
Ja, ja. Ich hatte ja über die Rituale gesprochen, die es da gibt. Da gibt es noch jede Menge mehr und die krasseste war eben Tio. Tio ist der Teufel, der an ganz vielen Stellen in dem Berg einen Platz hat. Eine Figur, eine Skulptur steht von ihm da oder sitzt er.
Ja.
Und
ein körpergewordener Teufel.
Genau. Aber er wird nicht als Teufel, als schlecht gesehen, sondern man sagt sich da, dass sich Pachamama und Tio quasi den Berg und die Erde teilen. Und Tio ist eben verantwortlich für den Berg. Und deswegen wird auch ihm, Pachamama, werden Opfergaben gebracht und dem Teufel natürlich auch. Und das heißt, diese Zigaretten, die wir da mitgebracht haben, den haben wir dann den Arbeitern gegeben. Und ja, es werden dann 2 Zigaretten dem Tio, dieser Figur, in den Mund getan. Es wird angezündet, in den Mund getan. Dann wird Alkohol, aber wirklich hochkonzentrierter Alkohol, also 97%iger Alkohol, wird einmal links, einmal rechts auf die Hände von Tio gepackt und dann wird ein Schluck selber genommen und ein Schluck für Pachamama. Und das mussten wir auch machen. 97%iger Alkohol, Halleluja.
Also ich habe da dran nur genippt. Ich habe gesagt, das schlucke ich nicht, das Zeug.
Ja.
Aber aus Respekt halt, weil die uns an dem Ritual haben teilhaben lassen, habe ich dann halt so dran genippt. Aber das war schon echt, vor allem dann auch die Zigarette, dieser Zigarettenrauch in dieser Höhle drin.
Ja, genau. Und ja, und auch 2 Zigaretten müssen es sein. Dann gibt man den Arbeitern Coca-Blättern, auch einmal links, einmal rechts in die Hand.
Mhm.
Auch Tio bekommt nochmal Coca-Blättern. Der saß also komplett im Haufen von Coca-Blättern. Er kriegt Alkohol auch in Bierdosenform und es wird da alles, ja, ihm als Opfergaben gebracht und das regelmäßig. Und
ja,
ja, einfach damit man.
Aber sie machen es auch nicht so oft, haben sie gesagt, weil sie dann doch manchmal.
Ich glaube, freitags
sehr,
haben sie gesagt,
ja,
ne? Jeden Freitag.
Ja, ich glaube nicht jeden Freitag, sondern einmal im Monat vielleicht, weil sie sonst immer sehr lange da drin sitzen und sich besaufen.
Ja, das haben wir auch gehört, dass es eben, ja, dass Minenarbeiter ganz gut sind im Trinken.
Ja. ja, genau, deswegen, also machen sie das Ritual schon regelmäßig, aber halt nicht so häufig, weil sie sich quasi dann da selbst schützen.
Mit Tio betrinken.
Ja.
Ja.
Das klingt vielleicht jetzt alles irgendwie wirr, das war es auch irgendwie alles. Das ist so eine komplett andere Welt.
Ja, und jetzt fällt es auch einfacher, darüber zu reden. Als wir rausgekommen sind, war es sehr bedrückend. Es war sehr, das zu sehen, was für, ja, Arbeitsbedingungen es gibt, um Silber abzubauen und wer denn nachher das bekommt und wer sich alles in Gefahr dafür bringt, damit es abgebaut werden kann.
Mhm.
Das ist schon wieder alles so weit weg von uns, was wir sonst nie mitkriegen, wenn man zu Hause sitzt. Und
und trotzdem waren die alle wieder so nett und hatten so gute Laune. Und
das wäre auch mein letzter Funfact beziehungsweise Ritual, nämlich, dass man immer mit einer guten Laune, immer mit einem gewissen Humor in den Berg rein muss und man keinen schlechten Gedanken oder so, sondern man muss ein richtig gutes Gepäck voll Humor dabei haben. Und das haben wir da auch gemerkt. Also sie haben viel gelacht, viel Späße gemacht, viel, vielleicht nicht immer politisch saubere Späße, aber ja. Also
in dem Stollen wollen wir mal nicht politisch korrekt sein.
Nee, was im Stollen passiert, bleibt im Stollen. Oh Gott, nein. ja, aber sehr, sehr beklemmt eigentlich insgesamt alles.
Ja, also die Situation währenddessen war sehr beklemmt. Im Nachhinein würde ich sagen, ist es einfach unbeschreiblich, also unvorstellbar, wenn man es nicht wirklich selbst gesehen hat. Also man kennt ja schon auch Minen, man kann auch Minen in Deutschland besuchen, die stillgelegt sind und so. Mhm. Und man, aber das ist alles nicht vergleichbar mit dem,
ja,
was wir da gesehen haben.
Vor allen Dingen mit dieser Menge, die da einfach gearbeitet wird. Also
ja.
So, das war ja,
ja.
Also wir haben mal so einen Wagen mitgeschoben, wie schwer dieser Wagen ist. Und das ist einfach.
Ja, wir haben ihn so einen Tick den Berg hochgeschoben und dann ist er so auf so einem Peak und dann ging es dann danach direkt in bergab und wenn dieser Wagen mal ins Rollen kommt,
ja,
ist er einfach unstoppable, weshalb eben unser Guide auch so vorsichtig und darauf geachtet hat, dass wir immer rechtzeitig auf dem Weg sind.
Die stellen sich dann
hinten
drauf und rollen mit bergab und bergauf müssen sie zu dritt 2 schieben hinten, einer
zieht
vorne.
Vorne
und schon einmal zu sehen, wie die nur 10 Meter da hochschieben, wie anstrengend das für die war und wie oft sie das gemacht haben an dem Tag.
Mhm.
Und also wir haben ja nur, weiß nicht, wenn wir nur auf diesem kleinen Stück, auf dem wir waren, keine Ahnung, ob wir 150 Meter im Berg, was auch ein komisches Gefühl war, so weit in einem Berg drin zu sein, wo man weiß, der kann irgendwie zusammenbrechen, kollabieren, weil keiner weiß, wie das wirklich alles stabilisiert ist. Nichtsdestotrotz haben wir dann gesehen, also wie oft die das gemacht haben an einem Tag und die machen es jeden Tag.
Ja.
5 Tage die Woche machen sie es.
Ja.
Samstag, Sonntag wird tatsächlich nicht gearbeitet. Ja, krasse Erfahrung. Wie würdest du es einordnen? Also hat sich, ist es gut, das mal gesehen zu haben, das gemacht
schon
zu haben?
Schon auf jeden Fall. Also davor war ich eigentlich nicht so, also einfach nur, weil für mich diese Enge, ich bin jetzt nicht irgendwie klaustrophobisch oder so, aber einfach nur diese Vorstellung, in diesem Berg in so engen Gängen zu sein und dieses Wissen, dass das Risiko, dass der Berg zusammenkracht, irgendwie da ist, war ich davor schon so eher so, boah, müssen wir das machen? Aber im Endeffekt war ich froh, dass wir es gemacht haben, dass wir das gesehen haben, dass wir ja irgendwie.
Naja, es bringt einem wieder so ein bisschen so dieses, wie sagt man denn, also so Verständnis dafür, dass es wichtig ist zu sehen, wo Sachen herkommen, wie sie produziert werden, um einfach so ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass es einfach, ja, nicht, wie soll ich denn sagen, nicht normal ist. Also das ist, man sollte es nicht für selbstverständlich nehmen einfach, sondern irgendwie im Hintergrund passieren Dinge, die wir vielleicht in unserer Komfortzone in Deutschland oder so nicht wissen, nicht sehen, nicht kapieren und alles für gegeben hinnehmen. Aber ja, man sich irgendwie so ein bisschen die Strukturen dann doch mal vor Augen führen muss. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendeine Auswirkung im Nachhinein für, keine Ahnung, Konsum oder irgendwas hat. Aber ja, irgendwie ja, geht man vielleicht ein bisschen anders damit um.
Ja.
So.
Ja. Aber der Besuch, fand ich, hat sich gelohnt. Einfach nur um den Eindruck.
Ja. Ja.
Sich oder ja, sein Wissen zu schärfen. So.
Was ich super faszinierend fand, jetzt als letzter Punkt vielleicht noch, als wir Julio gefragt haben, was er eigentlich so zu dieser Sicherheitssituation sagt. Ich habe auch mal nach Versicherung oder sonst was gefragt und meinte auch, ja, die Geld haben, die haben eine Versicherung, die kein Geld haben, haben keine Versicherung.
Aber so unsicher ist es da drin.
Genau.
Ja, wenn du mit Vorsicht arbeitest, dann passiert auch nichts.
Ja, also der hat überhaupt keine. Das Gefühl, dass da irgendwas passieren könnte. Er hat uns jetzt auch nicht erzählt, ob er von Vorfällen kennt. Gleichzeitig muss ich sagen, wir haben ja eine Dynamitsprengung in dem Berg mitgemacht quasi.
Erlebt, nicht
erlebt, mitgemacht. Ja. Also wir haben gesehen, wie das gemacht wird. Sie wurde ein bisschen weiter gezündet. Und dann haben wir uns in einen Gang gesetzt und irgendwann haben wir dann Julio mal so gesagt, sag mal, ist das eigentlich so gut, dass wir hier unter den Holzbarren sitzen? So. Und dann hat er so hochgeguckt und hat gesagt, ja, nee, so gut ist eigentlich nicht. Lass mal lieber dahin gehen, wo Stein ist. Dachte ich auch so, okay, dass man so drauf aufmerksam machen musste. Und dann so sagt, ja, so gut ist es nicht, unter dem Holz zu sitzen, lass mal einen anderen Platz suchen.
Ja.
So, was wäre denn, wenn wir jetzt nichts gesagt hätten?
Ja.
Naja, aber ja, da auch ein komisches Gefühl, da drin zu sitzen. Es wird Dynamit gezündet, man hört es auf, man kriegt es mit. Es fühlt sich einmal den ganzen Körper, merkt man es einmal. Mhm. Komisches Gefühl, naja. So. Das zu Potosí.
Es war jetzt ein sehr langer Ausflug, glaube ich, und auch ein sehr wildes Wirrwarr. Aber ich glaube, irgendwie ist noch auch so ein bisschen Wirrwarr in unserem Kopf, weil es noch nicht so ganz lange her ist.
Ja, aber das kriegt ihr schon alle eingeordnet hier.
Ja.
Ja, aber das ist halt, es war eindrucksvoll, oder wie unsere Schweizer Freunde immer sagen, sehr eindrücklich.
Mhm.
Aber ja, das ist einfach einer der wichtigen Punkte, die passiert sind in den letzten Wochen. Und irgendwie tut es auch ganz gut, darüber so mal zu reden. Und ich glaube, das erlebt halt auch nicht jeder.
Einen ganzen Gedankenwust rauszuholen.
Ja, genau.
Pusten.
Ihr da draußen, ihr sortiert das dann ein bisschen.
Ja.
So. Und dann ist noch was passiert hier im Land.
Ja, stimmt.
War ziemlich wild. Und zwar gab es einen Militärputschversuch.
Ja.
Und der hat in La Paz stattgefunden, wo wir noch vor einer Woche waren.
Ja.
Mittlerweile sind wir aber eben nicht mehr in La Paz, sondern auf dem Weg nach Sala de Uyuni gewesen und haben auf dem Weg erstmal gar nicht so viel mitbekommen. Wir hatten nämlich gerade kein Datenvolumen auf dem Weg und ja, als wir dann in Uyuni angekommen sind, haben wir das Handy angemacht und dann 1000 Nachrichten bekommen.
Kamen so die ersten Nachrichten rein, ob es uns gut geht, wie gerade die Lage im Land ist und ob wir sicher sind und überhaupt. Und wir konnten es erstmal gar nicht einordnen und haben uns dann ein bisschen informiert. Es war dann auch direkt bei der Tagesschau und eigentlich in allen möglichen Nachrichtenkanälen wurde darüber berichtet.
Auch die Locals, die wir hier kennengelernt haben, haben uns ja geschrieben und gesagt, Leute, ihr müsst eure Botschaft kontaktieren.
Ja, genau. Kontaktiert mal eure Botschaft. was dann schon irgendwie uns ein mulmiges Gefühl gemacht hat. Es war dann schon so ein erster Moment auf unserer Reise durch Südamerika, wo wir dachten so, ja, wir sind in Ländern unterwegs, wo die Demokratie und Sicherheit vielleicht nicht immer zu 100% gewährleistet ist, wo dann halt auch mal passieren kann, dass...
Und man auch das erste Mal so Gedanken sich gemacht hat, könnten wir jetzt Teil von diesen Nachrichten werden, die man sonst immer nur bekommt, also die man nur hört aus, ja, keine Ahnung, zwei Deutsche, irgendwas passiert und du, das ist so weit weg, irgendwie kriegst du es nicht mit.
Ja.
Liest nur so eine Nachricht und denkst, ja, Mann, das sind so seltene Fälle, das ist ja so ausgeschlossen, dass dir das selber passieren könnte. Und jetzt durch die Nachrichten, die wir bekommen haben von den Locals, so, ja, ihr müsst überlegen, das Land zu verlassen und kontaktiert eure Botschaft, weil wenn der Putsch hier, also wenn das, ich sag mal, durchgeht, so, dann ist es wirklich unsicher, gerade für Touristen. Und das hat uns schon ein bisschen zu denken gegeben. Also das war schon...
Ja, also unsicher im Sinne von halt einfach, dass mit so einem Putschversuch dann auch Rebellen sich quasi befreit fühlen und dann halt Ziele auswählen, die man überfallen kann, die potenziell vielleicht Geld oder ja wertvolle Dinge mit sich transportieren und dann wir so als Touristen wären,
ja,
wahrscheinlich schon eins der ersteren Ziele gewesen wären. Und halt die Locals, die wir hier kennengelernt haben, mit denen wir in Kontakt waren, eben halt auch gesagt haben, gerade so auf dem Land dann halt sowas schneller passieren kann. Deswegen sind wir umso erleichterter, dass der Putschversuch halt eben missglückt ist, dass auch der General, der das angeführt hat, direkt auch festgenommen wurde. Und soweit wir die Lage jetzt aktuell beurteilen können und auch Informationen bekommen, scheint alles normalen Weges weiterzugehen. Also wir haben jetzt keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wir werden vermutlich nicht mehr ganz so lange in Bolivien sein, aber
womit,
jetzt uns nicht durchhetzen und morgen ausreißen oder so.
Womit vielleicht noch irgendwie ein bisschen zu rechnen ist, sind Straßenblockaden, die auch vor diesem Putschversuch ja immer Thema waren.
Ja.
Die könnten schon nächste Woche wieder auftreten, aber bisher haben wir halt gehört, dass es eigentlich ja alles geregelt ist, wieder alles im Griff ist und
wir auch nicht mehr auf den Hauptrouten unterwegs sind und wahrscheinlich deswegen gar nicht mehr so davon betroffen sind.
Ja, was man an Bildern gesehen hat, waren Militärfahrzeuge, Panzer, bewaffnetes Militär, was den Regierungssitz angegriffen hat. Die sind mit einem Panzerfahrzeug in die Tür reingefahren.
Mhm.
Aber es gab eben noch sehr, sehr viel Militär und Polizei, die zur Regierung eben
gehalten haben.
Und es war nur eine kleine
Minderheit.
Genau, aus dem Militär, die sich dafür an diesem Putschversuch beteiligt haben. Ja, kann man jetzt ganz gut drüber reden, weil alles wieder sicher scheint und sicher ist. An dem Tag selbst war es schon sehr komisch irgendwie. Und ja, man hatte auch, ich weiß nicht, ob man Angst sagen kann, aber ja, es war diese Ungewissheit, nicht zu wissen, wie man jetzt damit umgehen soll. Was uns sehr, sehr geholfen hat, war eben, dass wir jetzt Locals kennen, die uns sofort geschrieben haben und auch gesagt haben, ja, hey, ihr braucht nicht mehr die Botschaft kontaktieren oder das sieht alles gut aus. Weil es ist auch gar nicht so einfach gewesen. Wir haben natürlich die deutschen Nachrichten gesehen, die aber auch echt weit weg sind. Und wirklich die Infos von so hautnah hier zu bekommen, es war gar nicht so einfach.
Ja.
Ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht unbedingt nochmal miterleben müssen, weil...
Nee. Ja. War einiges los, einiges an Eindrücken die letzte Woche los.
Ja, die Woche war wirklich...
nicht so einfach wegzustecken waren. Und wir hatten jetzt gestern auch einen Tag, wo wir mal gar nichts gemacht haben. Und das tat uns, glaube ich, auch ganz gut, um das alles mal so ein bisschen zu verarbeiten und auch weitere Pläne zu schmieden.
Was einfacher wegzustecken war, sind ein paar Kommentare auf YouTube, auf die ich mir ganz kurz Bezug nehmen will.
Lässt dich aber anscheinend auch nicht los.
Nee, normalerweise zu Kommentare, die irgendwie ein bisschen unbegründet sind und ein bisschen doof sind und so, dann nehmen wir eigentlich ja selten Bezug zu. Diesmal war es ein bisschen anders. Wir haben ja in dem Video, ging es viel um den Massentourismus und was wir da erlebt haben, als wir zu dieser Lagune hochgewandert sind. Mhm. Wir haben in dem YouTube-Video, was jetzt gerade Sonntag erschienen ist, schon mal auf eine Podcast-Folge verwiesen, wo wir darüber sprechen. Sehr ausführlich, deswegen will ich das hier gar nicht machen. Ich fand es noch faszinierend, dass es bei vielen so missverstanden wurde, was wir gesagt haben. Dass dann sowas kam wie, ja, wieso wollt ihr denn so Tourismus-Hotspots für euch alleine haben? Und ihr seid ja auch ein Teil vom Massentourismus. Und wieso denkt ihr eigentlich, dass ihr andere Touristen seid? Und was nehmt ihr euch raus? Oder dass ihr irgendwie ein Anrecht darauf habt und andere nicht? Das haben wir ja alles überhaupt nicht so gesehen, sondern es ging uns einzig und allein darum, dass wir es ganz schlimm fanden, dass bei diesem Massentourismus immer noch so die Tiere gequält werden, sich da auf Tieren, denen es wirklich nicht mehr gut ging, hochgeschleppt wurden auf Berge, weil man da vielleicht sonst anders nicht hochkommt. Und uns ging es einmal darum zu erwähnen, dass wir das absolut nicht verstehen, wie man noch irgendwo auf Elefanten reiten kann, auf Pferden irgendwo hoch, keine Ahnung. Also es ging einmal darum. Und der zweite Punkt war, dass uns natürlich bewusst ist, dass an schönen Orten Massentourismus herrscht und wir auch dort wussten, dass sehr, sehr viele Touristen dahin kommen. Auch aus gutem Grund. Sind ja schöne Orte, ist ja ganz klar. Das kennt man ja auch. Deswegen versuchen wir ja entweder irgendwie diese Hauptzeiten aus dem Weg zu gehen, dass wir einfach vielleicht früher oder später oder so dahin gehen. Oder dass wir uns Alternativen überlegen und dann eben nicht, wie wir ja auch schon besprochen haben, Machu Picchu zum Beispiel auslassen, weil wir die Menschenmengen gesehen haben und dann für uns entscheiden, ja, lieber gehen wir denn zu einem etwas unbekannteren Ort, sind ein bisschen mit weniger Menschen. Natürlich sind da wahrscheinlich auch Menschen und das ist auch alles völlig in Ordnung. Nur für uns gibt es das Meer, lieber einen unbekannteren Ort mit weniger Menschen als den Hotspot mit Tausenden von Touris zur gleichen Zeit zu erleben. Aber es war keine Kritik daran, dass da Menschen hingehen, weil es ja völlig, völlig verständlich ist.
Ja.
Also, dass viele Menschen zu Machu Picchu wollen, hat ja auch einen guten Grund.
Ja.
Und das ist auch fair enough. Nicht jeder hat die Möglichkeit, wie wir, dann eben eine Alternative zu suchen, sondern hat vielleicht gar nicht die Zeit und muss sich irgendwie an den Hotspots orientieren. Das ist alles fair. Und das wollte ich nur nochmal sagen, weil wir anscheinend ziemlich missverstanden wurden bei dieser Folge. Und
ja, gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir haben sehr viele positive Kommentare bekommen.
Ja, voll,
und das waren jetzt zwei, drei
voll.
Kommentare, die uns da vielleicht missverstehen wollen.
Das stimmt.
Ich glaube, wir müssen uns gar nicht mehr so in die Rechtfertigungspose oder in die Rechtfertigungsecke drängen lassen. Wir haben ja den Podcast auch verlinkt, wo wir da nochmal länger drüber sprechen. Deswegen will ich da doch gar nicht mehr so
vielleicht
tief drauf eingehen.
Wollte ich mich auch gar nicht rechtfertigen dem gegenüber, sondern wollte einfach nur nochmal zum Ausdruck bringen. Leute, reitet da nicht hoch und reitet nicht auf Elefanten.
So. Ja, also für uns war das einfach traurig und nicht schön zu sehen, wie Tiere da ausgenutzt wurden. Manche sehen das vielleicht anders oder wollen das irgendwie anders interpretieren, wie wir das sagen. Aber
ja, hast du recht.
Wie immer gibt es einfach diesen kleinen Teil im Internet,
das stimmt,
der ein Missverstehen will. Und deswegen wollte ich einfach nochmal darauf eingehen, dass wir auch super viele liebe Kommentare bekommen haben zu dieser Folge. Und
und das in 99%.
Ja, und ich glaube auch unsere ZuhörerInnen hier im Podcast
na gut, dann habe ich
sehr viel Verständnis dafür haben und irgendwie die gleiche Einstellung oder die gleiche Meinung haben.
Ich habe nur bei mir gemerkt, normalerweise sehe ich es immer alles genauso. Hier war ein Punkt irgendwie, wo ich gedacht habe, da möchte ich nochmal was zu sagen.
Okay, und fair enough.
So, aber dann soll es das damit auch gewesen sein. Und wir haben schon ganz schön viel gequatscht.
Basti hat mal kurz gerantet.
Ja, muss auch mal sein. Kann ja nicht jeder immer alles nach draußen blöken und das wird immer unkommentiert gelassen. So.
Ja, aber wahrscheinlich hören es die Personen überhaupt nicht.
Mir egal. Sie haben es zumindest
betrifft.
In Schriftform haben sie es von mir schon mal bekommen. So.
Ja.
Wie gesagt, wir haben schon viel gequatscht, haben aber eine Sache noch nicht getan heute, nämlich die Königsdisziplin aller Rubriken der Podcast-Welt. So dezent kann man es, glaube ich, ausdrücken.
Absolut.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Ich hoffe, ihr da draußen auch. Dann ist es Zeit für...
Ist es dies oder das?
Ist es ja oder nein? Es muss die Entweder-Oder-Frage sein. Wup, wup. Irgendwann mache ich da mal einen richtigen Jingle zu. Das wisst ihr doch. Und zwar haben wir letzte Woche gedacht, wir haben alle Community-Fragen abgefrühstückt, haben aber nochmal einen Aufruf gestartet und ihr wart fleißig. Ihr habt uns wieder Fragen geschickt. Wir haben sie kopiert und eingefügt.
Kopiert und gespeichert.
Genau, und jetzt tragen wir sie vor.
Hau raus.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Die erste Frage kommt von Johannes.
Nein, das ist der Johannes Hof, nicht von Johannes.
Ach so, das ist der Johannes Hof. Ich dachte, das ist Johannes Hof.
Nein. Der Johannes Hof ist ein Bauernhof, wo ich leider nicht rauswenden konnte, wie die Besitzer heißen.
Johannes?
Langjährige Follower unseres YouTube-Kanals und auch Podcast. Vielen Dank fürs regelmäßige Einschalten. Ja, und der Johanneshof ist tatsächlich auch, soweit ich weiß, auch bei Landvergnügen. Also wer selbst Landvergnügen hat, kann da auch eine Nacht auf dem Hof übernachten und sich der Tiere und Ernte erfreuen.
Nicht schlecht, Svenja.
Ja.
Was eine Werbung für, nicht für Johanneshof, sondern für den Johanneshof.
Ja, genau.
Okay. Kann das ja trotzdem beschreiben, ob der Besitzer vielleicht Johannes heißt. Okay, dann aber jetzt zur Frage, nämlich die, ich glaube, wir haben sie schon mal damals noch mit Fabi und Anne besprochen, ist immer ein hoch heiß diskutiertes Thema, nämlich es geht um Schoko oder Haselnusscreme, wenn man die auf sein Brötchen macht, mit oder ohne Butter. Und witzigerweise habe ich gestern ein Meme dazu gesehen, wo jemand geschrieben hat, ganz klar, ich sage jetzt mal auch Schokocreme, nur ohne Butter, wer was anderes sagt, hat, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Und was, wie ist es?
Mit Butter. Leute, eine Haselnusscreme muss eine Butter da drauf haben. Also das ist wirklich, sonst ist das so, es ist verschenkt. Das ist dann so, es ist gut, aber es ist halt nicht perfekt.
Gott
warum
sei Dank
sollte man das tun?
Gott sei Dank sind wir da einer Meinung. Da, glaub,
das stimmt.
Brodelt's richtig in Basti bei dem Thema.
Nein, natürlich nicht. Aber wer Svenny mal gesehen hat, wie sie das ist, da ist also eine Fingerbreit Butter, eine Fingerbreit Nutella drauf.
Ja, sonst lohnt es sich ja nicht, hast du ja schon gesagt.
Habe ich schon gesagt. Ist auch wirklich so. Also das geht einfach nicht ohne Butter. Leute, kommt klar.
Jetzt habe ich Lust auf ein Schokohaselnussbrot.
Ja, ne? Irgendwie schon.
Ja.
Verdammt. Ist immer, wenn hier eine Essensfrage mit reinkommt, dann
geht der Hunger los.
Dann geht der Hunger los. Aber ja, ganz klare Sache, wir beide sind einer Meinung. Ich hoffe, ihr da draußen seid unserer Meinung. Die nächste Frage kommt von Iris und zwar nicht nur die nächste Frage, sondern Iris hat uns einen ganzen Blog geschickt. Und die sollen natürlich auch alle wieder mit rein.
Ja.
Iris ist nämlich auch eine Stammhörerin, Stammzuschauerin.
Ja.
So. Und deswegen kommen alle Fragen hier in die Folge.
Und auch Mitglied unserer lieben Patreon-Community.
Ja.
Ich glaube, die haben wir noch nie hier im Podcast erwähnt.
Patreon?
Ja, Patreon.
Das stimmt.
Wer Lust hat, sich darüber mal zu informieren, was Patreon ist und was unsere Patreon-Community so ist und was wir da so machen. Ich glaube, wir verlinken es dieses Mal einfach mal in den Shownotes. Das ist einfach eine Plattform, wo ihr uns ein bisschen unterstützen könnt, weil der Podcast bringt uns quasi kein Einkommen für die Arbeit, die wir hier machen und und auch für YouTube und ja, da teilen wir einfach nochmal im Hintergrund nochmal ein paar mehr Behind-the-Scenes-Informationen wöchentlich und
unser größtes Highlight dort natürlich ist der Community Call.
Absolut.
Da kann jeder, der Lust hat, an einer Videokonferenz mit uns teilnehmen und wir tauschen uns ein bisschen aus. Es ist nicht so, dass wir einfach nur erzählen,
wie
wir es hier machen. Aber da ist es schon so, dass wir uns gegenseitig, also ihr könnt Fragen stellen und einfach auch, wir können alle uns ein bisschen unterhalten.
Wir erfahren ein bisschen mehr von unseren ZuschauerInnen und ZuhörerInnen.
Ja.
Wer uns denn da so zuhört und zuschaut und das ist irgendwie ein schönes.
Macht uns mega Spaß.
Ja, ein schönes
ist wirklich,
Format.
Ja, wir haben ja sonst so selten die Chance, irgendwie mal mitzubekommen, wer denn unsere Zuschauer und Zuhörer sind.
Genau.
Und das macht echt Spaß.
Ja.
So,
genug
Werbung zu Patreon. Wir waren bei
Iris
Fragen.
Ja.
Und die erste Frage ist, esst ihr lieber eine große Mahlzeit am Tag oder verteilt ihr das lieber auf viele kleinere Mahlzeiten? Warum nicht viele große Mahlzeiten?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind schon eher so eine große Mahlzeit am Tag. Also wir haben auf jeden Fall ein Frühstück und dann entweder haben wir Mittag, Nachmittag oder am Abend eine große Mahlzeit, ja, würde ich schon so sagen. Ja. Und dann aber eigentlich auch hauptsächlich abends, wenn wir irgendwo ankommen. Ja. Wenn wir aber viel fahren und viel Strecke machen, dann sind wir so snackhungrig.
Also ich bin da ganz schlimm.
Und dann essen wir sehr viel Kleinigkeiten über den Tag verteilt, würde ich sagen.
Ja, dann gibt es Nüsse, dann gibt es einen Apfel, dann gibt es einen Riegel.
Ein Haselnussbrot.
Ja, also während der Fahrt, ich glaube, bei mir ist es so, ich fahre 10 Minuten und brauche einen Snack. Du fährst 5 Minuten und brauchst erstmal die Trinkflasche.
Ja, ich muss trinken. Ich bin immer durstig beim Fahren.
Ja, aber ja, eigentlich, also ein Frühstück machen wir uns eigentlich auch schon eigentlich immer.
Ja.
Und dann eine große Mahlzeit.
Ja, also das Generelle.
Ich glaube, damit haben wir fast die zweite Frage von Iris vorweggenommen. Egal für welche Option ihr euch entscheidet, um welche Uhrzeit nehmt ihr die große Hauptmahlzeit mit warmem Essen zu euch? Mittags oder abends?
Abends.
Genau, das haben wir jetzt schon beantwortet. Abends.
Aktuell gerade auch abends, weil es abends kalt ist und wenn wir kochen, dann wärmt sich der Van schön auf.
Ich habe auch das Gefühl, dass es bei uns sich so, dass wir haben abends immer noch mal Hunger und wenn wir mittags schon irgendwie groß essen, würden wir abends noch mal groß essen.
Ja, ich glaube auch.
Deswegen haben wir gesagt, lassen das lieber einmal am Abend. Vielleicht liegt's aber
kommt auch drauf an, wie aktiv wir sind.
Ja, ich glaube, das wollte ich gerade sagen, wir machen ja meistens tagsüber recht viel. Entweder wir fahren oder wir machen Unternehmung und sind dann meistens erst wirklich abends richtig am Van.
Ja.
Und dann nehmen wir uns die Zeit dafür, sich auch hinzusetzen, zu essen. Ja, abends. Dritte Frage von Iris. Nachdem ihr euch dann gestärkt habt, müsst ihr dann natürlich noch mal raus an die frische Luft und einen Spaziergang machen. Das ist sehr gut. Es gibt zwei gleich lange Wege. Einer führt durch einen herrlichen Wald mit hohen, majestätischen Bäumen über moosbewachsene Böden. Und der andere führt über blühende Wiesen, durch die ein Bach plätschert. Welchen Weg wählt ihr?
Da kommt es jetzt natürlich drauf an, was für ein Wetter dazu natürlich ist. Wenn es jetzt brennend heiß ist, dann laufe ich lieber durch den Wald.
Korrekt.
Wenn so eine schöne Frühlingsluft ist und so angenehme Temperaturen, dann gerne auch über eine Wiese. Aber eigentlich tendenziell gerne durch den Wald. Ich bin ein Waldmensch.
Ja, ich würde auch sagen, irgendwie, also wir machen auch viel mehr Spaziergänge durch den Wald, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt wirklich so über Spaziergänge reden, so Hikes oder so, ist noch was anderes. Aber ich finde, ich erinnere mich da gerade an den Weg zur Laguna 69. Das, bevor man da wirklich auf die Ebene kommt, wo man hochläuft, auf die Ebene, wo man hochläuft, an den Part, wo man hochläuft, kommt man vorher an durch so eine Ebene und da läuft so ein richtiger Bach, so ein Fluss durch und der hatte so quasi die gleiche Höhe wie die Wiese. Und das macht was mit mir. Ich weiß nicht, das finde ich so cool. Das sieht irgendwie so schön aus, wenn der Bach eben mit der Wiese ist und da so, dass so eine richtig große Fläche ist. Das finde ich auch richtig cool und da laufe ich, ich glaube, ich würde da langlaufen tatsächlich.
Okay.
Auch wenn wir häufiger in Wäldern unterwegs sind.
Also ich würde, glaube ich, den Wald nehmen. Wenn es um Spaziergänge geht, dann suchen wir meistens eher ein Stück Wald oder irgendwo was, wo man schön spazieren kann.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich habe das so vor Augen und das finde ich so cool.
Ist okay, du darfst gerne auf der Wiese spazieren gehen.
Aber jetzt stell dir einen Wald vor, wo da noch so ein Fluss durchläuft.
Ja.
Dann haben wir alles.
Aber die Entweder-Oder-Frage war ja Wald.
Ja, das stimmt.
Oder?
Ich gehe Wiese. Ich nehme die Wiese.
Sehr gut.
Letzte Frage von Iris. Wieder zurück im Van. Ist dann Zeit für einen kleinen süßen Schokosnack. Ach, schon wieder Schokolade. Was ist die Schokolade eurer Wahl? Es ist ja
Marken.
Company-Dropping. Ja. Rittersport oder Milka?
Bei mir ist das ganz klar Rittersport. Weil Rittersport einfach die beste Schokolade ist.
Keine Werbung im Übrigen.
Ja. Gebrannt Honig.
Honig-Salzmandel.
Beste Rittersport-Schokolade. Oder nur dunkle Schokolade mit Haselnuss. Oder Knusperkeks. Oder
Knusperkeks ist halt Weltklasse.
Knusperflakes. Oder auch Joghurt. Auch super lecker. Nougat auch geil. Ich glaube, die einzige, die mir nicht so gut schmeckt, ist die Erdbeer.
Ich hätte es noch gesagt, Marzipan.
Marzipan.
Warte.
Ganz vergessen. Oder Rosine.
Rosine. Die Rosine kann überall weggelassen. Überall. Raus mit der Rosine.
Nein, das ist voll lecker. Rum-Rosinen-Nuss. Nee. Rum-Rosinen-Nuss oder nur Rosinen-Nuss?
Rosine kommt mir nicht in die Schokolade.
So gut.
Okay, ich habe das Gefühl, bei dir ist Rittersport. Also ich mag eigentlich, also ich finde beide eigentlich echt gut. Bei mir ist die Variation bei Rittersport einfach größer. Da mag ich mehrere unterschiedliche Sorten. Fast alle, die du aufgezählt hast. Obviously nicht die Rosine. Marzipan hast du gerade gefeiert, muss ich sagen. Ich komme aus dem Norden. Ja. Lübecker, Niederegger Marzipan, da geht nichts drüber. Deswegen kann Rittersport einpacken. Marzipan brauchen sie nicht machen. Und bei Milka ist es bei mir so, die Nougat finde ich schon ziemlich cool, ziemlich gut. Aber das ist fast so die einzige, die ich von Milka gekauft habe.
In meiner Familie wurde auch einfach nie wirklich Milka gekauft. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Außer meine Oma, die hat die Schokoladensahntorte immer mit der Nougat-Milka.
Ja, die ist halt auch echt geil. Also die Milka-Nougat ist schon gut.
Ja.
Ansonsten Rittersport hat einfach die größere Variation.
Für den Snack ist die Rittersport auf jeden Fall. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr.
Ach. Also wirklich, wir müssen gleich einkaufen.
Aber es gibt's hier ja gar nicht.
Nee, stimmt, Rittersport haben wir hier nicht. Ich habe letztes Mal Schokolade gekauft, die hat überhaupt nicht geschmeckt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Nee.
Schokolade, die nicht schmeckt. Naja.
Das war ein Griff ins Klo, sagen wir mal so.
Ja.
Das hat sich sogar gereimt. Was sich reimt, ist war der Pumuckl schon gesagt. Oder Meister Eder, ich weiß es gerade nicht mehr, wer von beiden. Es waren schon 5 Fragen.
Ja, es waren 5 Fragen, aber es gibt heute eine gesonderte 6. Frage.
Ist es so?
Ja, wir haben nicht eine Prominenzfrage bekommen.
Eine Prominenzfrage?
Ja. Ich lese erst die Frage vor und du musst dann sagen, von wem die kommt.
Ich weiß ja schon, von wem sie kommt.
Hast du schon gesehen?
Ja, ich habe die auch schon vor dir gelesen, glaube ich.
Ach so, na gut.
Ich habe dich darauf aufmerksam gemacht.
Nee.
Ich habe dich gefragt, ob du die Frage schon gesehen hast. Und dann hast du gesagt,
ach so, stimmt. Ja. Stimmt, du hast ja auch gesehen. Na gut, dann lass ich es einfach raus. Der Jürgen hat uns eine Frage gestellt.
Der Jürgen. Gut, dass du das sagst.
Mein Papa hat nämlich eine Frage gestellt. Und zwar, wenn ihr zurückkommt, schon mal gut, dass er nicht falsch sagt. Fahren wir erst in den Schwarzwald oder nach Schleswig-Holstein?
Das ist eine sehr fiese Frage.
Ja. Also wie
soll man das denn beantworten?
Mit anderen Worten hat mein Papa gefragt, ob wir erst zu Svennys Eltern oder zu meinen Eltern fahren.
Also, vielleicht muss man das jetzt mal neutral angehen.
Kannst du das neutral angehen?
Ja, weil also der Flug, wenn wir aus Buenos Aires zurückfliegen, dann geht der einzige Flug nach Frankfurt.
Wenn wir nach Frankfurt fliegen.
Ja, aber angenommen... Das wäre der Flughafen, den wir in Deutschland anfliegen würden.
Das stimmt.
Und der ist halt geografisch gesehen einfach viel näher am Schwarzwald als in Schleswig-Holstein.
Das stimmt.
Und dadurch, dass, wenn wir uns dann werden verschiffen zurück nach Europa, der dann nach Hamburg wahrscheinlich verschifft wird oder vielleicht in die Niederlande, wer weiß das schon, wo welcher Hafen zu welchem Zeitpunkt.
Das ist aktuell wirklich nicht zu sagen.
Das kann man irgendwie nicht voraussehen, welcher da am besten, günstigsten, schnellsten ist. Ist es einfach logistisch gesehen besser, einfacher, wenn wir erst zu meinen Eltern in den Schwarzwald fahren, da ein bisschen Zeit verbringen, weil der Van braucht ja obviously ein bisschen länger, bis er in Hamburg ist. Und dann nach Schleswig-Holstein fahren, um dann da Familie, Freunde zu besuchen und dann den Van abzuholen.
Korrekt. Ist erstmal.
Ich weiß nicht, ob die Antwort befriedigend ist für den Fragensteller. ja, aber vielleicht können Familie ja auch einfach einen Ausflug in den Schwarzwald machen.
Das
zu dem Zeitpunkt.
Würde auch gehen.
Ich habe gehört, da ist schön im Winter.
Ich würde sagen, in dem Szenario, was du gerade skizziert hast, absolut korrekt, so würde es dann wahrscheinlich laufen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, es gibt noch ziemlich viele andere Szenarien. Nämlich, ob der Van überhaupt wieder...
Jetzt greifst du aber weit voraus.
Nee, ich würde nur sagen, es gibt Optionen.
Ja, wir machen uns gerade Gedanken.
Genau.
Ob
der Van überhaupt zurückkommt oder ob wir noch so lange in Buenos Aires bleiben, dass wir quasi direkt mit Ankunft von Groot in Hamburg auch direkt dahin fliegen könnten.
Ja, aber wir können...
Dann gibt es keinen Direktflug.
Müssen, ja.
Klar, wer weiß, vielleicht bis dahin schon oder wir machen...
Warum ich so auf den Direktflug bestehe, ist, weil wir natürlich mit Hund fliegen und wir natürlich nicht möchten, dass Peppy an irgendeinem Ort und Weise umsteigen muss und noch mehr Stress durchleben muss.
Ja, vielleicht gibt es ja noch eine Kreuzfahrt zurück, direkt nach Hamburg. Wer weiß. Es ist noch alles offen und über die Rückreise machen wir uns bald dann mal Gedanken.
Alsbald.
Alsbald.
Ja. Oder so.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Ja.
Oder so.
Ja.
Das waren sie aber, die Entweder-Oder-Fragen.
Für diese
Woche. Danke an Iris, danke an den Johanneshof und natürlich an meinen Papa. Und alle anderen können uns natürlich immer noch sehr gerne Fragen schicken. Entweder-Oder-Fragen oder einfach so Fragen.
Ich glaube, wir haben auch noch ein paar.
Ehrlich?
Ja.
Cool. Trotzdem. Schickt uns trotzdem Fragen.
Ja, danke, dass ihr unserem Geprabbel diese Woche zugehört habt. Es war ein Auf und Ab, ein chaotisches Wirrwarr diese Woche. Ja. Das wissen wir irgendwie, glaube ich, wenn wir so Revue passieren lassen gerade. Ja. Aber manchmal ist es einfach so. Manchmal passiert so viel, dass der Kopf selbst sortieren muss. Und dadurch, dass wir so top aktuell berichten,
ist noch nichts sortiert im Kopf.
Ist noch manchmal noch nichts sortiert im Kopf.
Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist irgendwie den Podcast abonnieren.
Absolut.
Nämlich auf die Glocke drücken. Ich weiß gar nicht, wo das überall geht. Ihr solltet unseren YouTube-Kanal abonnieren.
Auschecken, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
Denn wir haben ja hier und da auch mal von einem kleinen oder etwas größeren Projekt berichtet hier im Podcast, über das wir einfach nicht sprechen können.
Noch nicht.
Immer noch nicht. Aber so viel können wir verraten. Es ist abgeschlossen.
Und wer super neugierig ist, den Patreons haben wir schon verraten.
Das ist gemein. Stimmt aber.
Ja.
Ja, und es wird nicht mehr lange dauern, dann können wir auch hier davon erzählen, wirklich ins Detail gehen und die Welt mitkriegen, was wir da fabriziert haben.
Ja.
Es ist hammermäßig. Es ist richtig, richtig cool.
Wer es aber halt, wie gesagt, nicht erwarten will oder kann, der kann auch gerne mal bei Patreon vorbeigucken.
Genau. Ja, und dann haben wir hoffentlich genug neugierig gemacht auf alle unsere Kanäle und das war's für diese Woche.
Aber eine Sache will ich noch ankündigen, und zwar haben wir diese Woche ein paar Gäste eingeladen in unserem Podcast. Also wir werden diese Woche noch fleißig Folgen aufnehmen und in den kommenden Wochen werden dann wieder ab und zu mal wieder Gästinnen mit
dabei sein.
Da freue ich mich
wieder,
schon sehr drüber.
Dann ist wieder der Panamerikaner-Chat.
Ja. Ja, da freue ich mich schon sehr. Es nimmt ein bisschen Gestalt an, dass wir doch hin und wieder mal öfters andere Stimmen dazu einladen.
Und so viel können wir verraten. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Stimme schon mal gehört, die als nächstes kommen.
Ja.
Also dranbleiben, einschalten, abonnieren, uns Feedback geben auf Instagram oder wo auch immer ihr wollt. Damit wir so ein bisschen mal erfahren, wie ihr das Ganze hier eigentlich findet, was wir machen.
Ja. Vielen Dank. Bis nächste Woche.
Ciao.